Ich grüße zunächst alle wieder recht herzlich an diesem Abend. Ich bin dankbar, dass ich den Dienst zu einem Thema heute Abend tun darf, zu einem Thema, das, meine ich, so gewaltig ist. Unser lieber Bruder Buch hat es angekündigt. Und dass es nicht nur bei einem Thema bleibt, denn das ist eine Sache, sondern dass es zu einer Beziehung kommt in einem dreifachen Sinne. Christus für uns, in uns und durch uns. Es wird heute in unserer Gesellschaft viel über Beziehungen gesprochen. Und es wird immer kritischer bei den menschlichen Beziehungen, ob in Ehe, Familie oder wo immer in unserer Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, es liegt eben daran, dass eine entscheidende Ebene der Beziehung völlig missachtet wird, wie sie uns im Worte Gottes angegeben wird. Und dieses herrliche Thema bietet uns eine Möglichkeit an, aus einer nur menschlichen Beziehungsebene herauszukommen. Da können wir nur sagen, miteinander, füreinander. Können wir auch hier sagen, ineinander? Das geht nicht. Dann gibt es auch ein Durcheinander und leider, leider oft ein Auseinander. Christus für uns, in uns und durch uns, diese drei Aspekte müssen wir beachten und es gehört zusammen. Ohne den Christus für uns kann es keinen Christus in uns geben. Und Christus durch uns ist nur möglich, wenn die ersten beiden Bedingungen erfüllt werden. Leider ist es so, dass, wie ich es hier in einem Artikel von Bruder Malessa gelesen habe, aus dem Jahre 53, ein Bruder gab mir diesen Artikel aus Gnade und Herrlichkeit, so, dass es bei den meisten, auch Gläubigen, um eine Beziehung geht, die man so charakterisieren kann, bei Christus. Schon etwas Wunderbares. Übrigens, im Alten Testament gab es diese enge Beziehung noch nicht. Erst nachdem das Heil in Christus vollbracht wurde. Sehen Sie, die Menschen, die das nicht kennen, auf nur religiöser Basis eine Beziehung zu Gott gewinnen wollen, brauchen Umwege. Ich will Ihnen einmal auch immer wieder zur Information etwas vorlesen, was ich an Traktaten bekam aus einem ganz streng katholischen Verlag. Titel: Gepriesen sei der heilige Josef. Der glücklichste unter den Menschen. Er verdient von allen Geschlechtern und Völkern gekannt und verehrt zu werden. Auf seine Fürbitte erlangt man die Tugend der Keuschheit und den Sieg in den Gefahren der sinnlichen Versuchungen. Haben Sie ja schon gewusst? Ist mir neu. Durch ihn erhält man mächtige Gnadenhilfen, um den Stand der Sünde zu verlassen und zur Freundschaft Gottes zurückzukehren. Hier geht es um Kommunikation. Auf dieser Ebene über Josef. Durch seine Vermittlung, und jetzt kommt nun nochmal Mittler dazu, erhält man die Gunst der allerseligsten Jungfrau Maria und eine wahre Andacht zu ihr. Durch ihn erlangen wir die Gnade eines guten Todes und Schutz gegen den Satan in der Todesstunde. Ob das hält? Durch ihn kann man Gesundheit des Leibes und Hilfe in verschiedenen Nöten erhalten und schließlich seine Fürbitte erlangt den Segen der Nachkommenschaft in den Familien. Also hier werden auch Erziehungsprobleme angesprochen. Liebe Geschwister, ich will mich über sowas nicht erheben, aber nur darauf hinweisen, das sind ja Momente, die im Katholizismus immer wieder angesprochen und praktiziert werden. Man muss das eindeutig sehen. Allein Christus, allein in ihm das Heil, wird nicht gelehrt. Und darum brauchen wir immer wieder einen klaren Blick. Deswegen hat auch hinsichtlich dieser gemeinsamen Erklärung, ich habe sie ja immer wieder erwähnt, Die Arbeitsgemeinschaft bekennender Kirchen ganz klar Stellung bezogen. Und das hängt mit dem Christus für uns. Das war doch die reformatorische Erkenntnis. Christus allein, der Glaube allein, die Gnade allein, die Rechtfertigung, das heißt, das, was uns in Christus erworben ist als Gerechtigkeit, wird uns zugesprochen, bekommen wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist ein Gnadengeschenk. Luther hat diese vier Sola, diese vier allein bezeugt. Und dann kommt eben außer diesen dreien, die ich erwähnt habe, noch die Schrift hinzu. Allein die Schrift. In der katholischen Kirche kommt die Tradition hinzu, mit all den Dogmen. Ich wollte das in diesem Zusammenhang nur noch einmal erwähnen, damit wir Klarheit bekommen im Blick auf dieses herrliche Geschehen, das Jesus Christus für uns erworben hat. Nur wenn ich klar weiß, wie dieser Christus für uns eingetreten ist, mit all den Konsequenzen, dann kann ich auch alles Folgende recht erkennen. Sehen Sie, wenn wir von Weihnachten herkommen, dann wird dieses Christus für uns reduziert auf das Kindlein in der Krippe. Das ist ein Anfang. Und deswegen möchte ich doch noch einmal auf den Gesamtzusammenhang hinweisen. Ich habe gestern bereits darauf hingewiesen, was es eigentlich beinhaltet, was in Johannes 3, Vers 16 steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, unauflösliches Leben. Und in dem fünften Kapitel des Johannesevangeliums heißt es ja, dass wer an Jesus Christus glaubt, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist. Das ist schon eine Folge des Christus für uns. In Philipper Kapitel 2, in den Versen 5 bis 11, wird dieser Weg des Christus für uns, vom Verlassen der Herrlichkeit bis hinab zum Tod am Kreuz, ja bis hinab in die tiefsten Tiefen, den Scheol beschrieben. Bruder Jungel hat heute Nachmittag auch darauf hingewiesen. Ein siebenfacher Abstieg uns zugute, aus Liebe zu uns, hat er die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Und das war das erste, ein Entschluss, sich zu entäußern. Es gehört immer ein Entschluss dazu, eine Willensentscheidung. Daraus ergab sich das Zweite, er machte sich zu nichts, das heißt, er entäußerte sich, entleerte sich. Diese Selbstaufgabe, das ist Liebe, während der Mensch sich selbst verwirklicht, sich selbst darstellt. Er nahm Knechtsgestalt an, er als der erhabene Herr, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erde nimmt Knechtsgestalt an. Wir können uns das gar nicht vorstellen, aber ich will mal einen Vergleich wagen. Wenn Sie sich in ein niederes Tier verwandeln müssten, was bedeutete das? Das erst einmal zu akzeptieren, sich da hineinzubegeben in eine ganz andere Daseinsform. Er kam in der Gleichgestalt des Fleisches, des Menschen. Eine Erniedrigung. Psalm 23 können wir sagen, der Hirte ist, wurde zum Lamm. Und das war schon vor Grundlegung der Welt beschlossen. Nach der Aussage der Offenbarung ist dieses Lamm bereits vor Grundlegung der Welt gestorben. Und das ist immer bei Gott schon eine Realität. Und er war gehorsam, er lernte auch diesen Gehorsam bis zum Tode. Also das, was Gott feindlich ist, Tod heißt Trennung, hat Jesus bewusst auf sich genommen, um unseretwegen. Er ist aber nicht nur eines natürlichen Todes gestorben. Das schon wäre eine zutiefst dem göttlichen Wesen zuwider Handlung. Er ward gehorsam bis zum Tod, und das ist der sechste Aspekt, zum Tode am Kreuz. Er hat den grausamsten Tod seiner Zeit vor fast 2000 Jahren erlitten. Nur Schwerverbrecher wurden damals im Römischen Reich auf diese Art und Weise gekreuzigt. Ein schauriger Todeskampf beginnt da, und das hat Jesus aus Liebe zu uns erduldet. Und nicht genug damit, er ist nun auch hinabgestiegen in die untersten Örter, in das Totenreich. Dort aber hat er das Gefängnis gefangen geführt. Und er hat sogar auch, das ist meine Auffassung, dort den gefangenen Geistern gepredigt. Und jetzt kommt das Wunderbare, es ist nicht nur ein siebenfacher Abstieg, sondern ein herrlicher Aufstieg. Darum hat ihn Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Bei Jesus Christus, bei Gott in der Liebe geht es zuerst hinab. Der Gegenspieler praktiziert eine total andere Methode, erst hinauf. Er, der sein wollte wie Gott, der den Menschen Ähnliches verhieß, ihr werdet sein wie Gott. Immer dieselbe Taktik und Methode, und die müssen wir durchschauen lernen. Liebe Geschwister, wir können die Kriterien der Verführung nur erkennen, wenn wir diesen Kreuzesweg von Gott her gesehen bejahen und auch für uns akzeptieren. Darum heißt es ja in Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das ist heute nicht mehr in. Heute wollen die Menschen eine Weile fröhlich sein und sein nicht. Eine klare Botschaft des Kreuzes. Ich habe jetzt eine Schrift in die Hand bekommen. Zeugnisse von Brüdern einer Gemeinschaftskonferenz in Königsberg 1903. Einige Namen der Referenten werden Sie sicher kennen. General von Fieban, Professor Ströter, dann Pastor Paul, der ja später dann in die Pfingstbewegung ging, der Evangelist Vetter und andere, die wirklich Säulen in der Gemeinschaftsbewegung waren. Was war das für eine Botschaft? Da ging es um Kreuz, um klare Bekehrung. Da stand nicht die Musik im Vordergrund, keine Pantomime, nicht all die Dinge, die heute dazu dienen, den Außenstehenden ein sogenanntes Evangelium schmackhaft zu machen. Ich sage es nochmal, das, was wir hier hören, ist etwas, was nicht in eine Wohlfühlgesellschaft hineinpasst. Was empfinden Sie, wenn Sie so einen Text lesen? Liebe Geschwister, aber darin liegt unser Heil begründet, dass unser erhöhter Herr hinabstieg, ich sage es nochmal, in einem siebenfachen Abstieg. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, und er ist dann noch hinabgestiegen. Darum aber hat ihn Gott erhöht. Möchten wir dieses Prinzip erkennen, damit wir nicht verführt werden? Denn ich darf das jetzt schon heilsgeschichtlich prophetisch sagen, der letzte Weltenherrscher, der wird das, was Jesus in der Versuchungsgeschichte abgelehnt haben, für sich praktizieren, weil er macht- und ehrsüchtig ist. Und was geschieht mit dem letzten Weltenherrscher? Durch den Hauch des Mundes wird er hier ausgelöscht. Und das geschieht mit Satan, der sich so überhoben hat. Er kommt nachher in den Feuersee, in den zweiten Tod. Der, der die Gewalt des Todes hat. Das sind diametral entgegengesetzte Motivationen und Praktiken. Es ist etwas Wunderbares, dass wir das innerlich erfassen dürfen. Dass dieser Christus sich für uns dahingegeben und geopfert hat. Denn das müssen wir wissen. Beziehungen auch unter uns, können nur über diesen Weg erfolgen, wenn nicht das Ich des Menschen sich immer wieder in den Vordergrund schiebt. Von daher gibt es doch die vielen Konfessionen, Denominationen, weil immer Ichhaftes Menschliches hinzukommt. Aber wenn wir diese Gesinnung tragen, das darf ich schon als Konsequenz hier aufzeigen, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm, dem erhöhten Herrn, und untereinander. Und die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten ist die Konsequenz dieses Weges von Gott her. Gott hat den Sohn legitimiert. Er ist eben nicht im Tode geblieben, sondern auferweckt nach 3 Tagen. Erich Sauer hat ein Büchlein geschrieben unter dem Titel Der Triumph des Gekreuzigten. Und wessen rühmt sich Paulus? Nur des Kreuzes, nach Galater 6, Vers 14. Achten Sie mal darauf, wessen sich heute viele Verkündiger rühmen. Erlebnisse, Erfahrungen. Paulus bringt nicht viel davon. Er will den gekreuzigten und auferstandenen Christus verherrlichen. Und das möchte ich auch. Liebe Geschwister, wenn wir das innerlich begreifen, dann werden wir auch erfahren, so hinab, dann mit hinauf. Und ich könnte jetzt über einen 7-fachen Aufstieg im Sinne der Entrückung bis hin zur Vollendung beschreiben. Das will ich hier nicht tun, morgen aber nochmal andeuten. Das ist die Grundlage dafür, dass nun Christus auch in uns leben kann. Und sehen Sie, wir müssen hier immer wieder den Bogen von dem Kommen Jesu auf diese Welt, von der Krippe her, über Kreuz bis zur Auferweckung, Himmelfahrt und Intronisierung spannen. Wenn das versäumt wird, bleiben wir irgendwo hängen. Und ich sage es nochmal, wir haben es nicht jetzt mit einem Kindlein zu tun, sondern mit dem aufgefahrenen, zu Rechten Gottes sitzenden Herrn. Und darum brauchen wir die Botschaft des erhöhten Christus. Was sagt Paulus? Von nun an kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Und darum, wie viel Fleischeswesen im Sinne eines falschen Rückblicks. Wenn ein Triumph irgendwo vollbracht ist, dann gedenkt man nicht irgendwelcher anderen Momente, sondern dann geht's um den Jetzt-Zustand. Und Pfingsten konnte nur geschehen, die Ausgießung des Geistes, weil Jesus Christus intronisiert wurde vom Vater, weil er zu Rechten Gottes sitzt. Und liebe Geschwister, wir sind mit hineingenommen. Dieses Sinn im Griechischen zusammen mit ist so wichtig, ist auch die Grundlage und ist die Voraussetzung des Christus in uns. Wir sind mit gekreuzigt, mit begraben, mit auferweckt, mit versetzt. Epheser 2, Vers 6 ist diese entscheidende Stelle. Ja, nach Kolosser 3 sitzen wir dort droben schon. Das ist alles in Verbindung mit dem Christus für uns zu sehen. Darf ich Sie mal fragen, gibt es eigentlich eine größere herrliche Botschaft als das? Für mich nicht. Eine solche Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, auferstandenen und intronisierten Herrn zu haben. Und sehen Sie, wenn Sie das jetzt nur allein wissen und auch das bejahen, reicht es noch nicht aus. Und darum der 2. Aspekt. Christus in uns. Fragen Sie mal Christen, wie viele wissen, dass Christus in ihnen lebt. Auch da gibt es Verschiebungen. Auch das will ich Ihnen nochmal sagen, gerade in Verbindung mit dem Heiligen Jahr. Der Papst hat ja jetzt, ich habe schon angedeutet, diese heilige Pforte eröffnet. Das war zuletzt vor 17 Jahren, früher alle 100 Jahre, dann alle 50 Jahre, dann alle 25 Jahre. Und als der Papst damals diesem Attentat entgangen war, durch einen wahrscheinlich Fanat, Moslem, da hat er dann auch nochmal diese Pforte da geöffnet. Das soll symbolisieren, wenn so eine Pforte aufgetan wird, jetzt können wir mit dem Christus kommunizieren. Sie vermissen eigentlich etwas, ja, wenn ich heute Abend nicht jene Pforte öffne? Ich denke aber im Geistlichen, es ist der Weg des Christus für uns geöffnet. Und er wohnt, wie wir es gehört haben, aus Epheser 3 durch den Glauben in unseren Herzen. Sie brauchen keine Pilgerfahrt nach Rom zu machen. Wer dahin fährt, an all diesen Zeremonien teilnimmt, der kriegt übrigens einen besonderen Ablass. Nachlass der Sünden, das macht alles der Papst, ex cathedra. Liebe Geschwister, da hat sich im Grunde, ich sage es leider immer wieder im Katholizismus, Wesentliches nicht geändert. Es geht zwar kein Tetzel mehr von Ort, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt, das nicht. Aber Ablass, Nachlass der Sündenstrafe gibt es nach wie vor. Liebe Geschwister, ich bin wahrlich nicht niemand, dem Dave Hunt nachgesagt hat, kein Katholikenfresser. Meine erste Frau war auch katholisch, ist aber herausgegangen. Und darum kenne ich einiges von den Bindungen, die okkulter Art sind. Ich habe das hier auch schon gesagt. In der Messe, unter Brot und Wein, Christus wesensmäßig gegenwärtig ist. Und ich habe das neulich mal mit jemandem gesprochen. Und der Betreffende das aufnimmt, dann ist das Magie. Nur wenn wir das glauben, was ich bisher beschrieben habe, dann kann ich das Mahl feiern in dem Sinne, wie es Paulus in 1. Korinther 11 sagt. Es ist ein Mahl der Erinnerung, des Gedächtnisses. Es ist ein Verkündigungsmahl und ein Hoffnungsmahl. Und das kann ja übrigens in der katholischen Kirche niemand weiter Priester machen. Darum gibt es ja immer noch die Probleme, gemeinsames Mahl feiern. Ich bringe das immer wieder ein, damit Sie klar sehen und einen klaren Blick bekommen. Liebe Geschwister, ich sage immer wieder, wenn wir unterwegs sind zu einem Ziel, gibt es auch Warnungen, auch im Verkehrsbereich. Wenn Sie die missachten, kann ein Unglück passieren. Aber im geistlichen Bereich wird das scheinbar gar nicht so ernst genommen. Christus in uns, wodurch, ich sage es nochmal nach dem Wort, durch den Glauben. Und er bewohnt unsere Herzen, da wo also Charakterbildung geschieht. Und wir brauchen einen neuen Geist und ein neues Herz, wie schon in Hesekiel 36 durch den Propheten zum Ausdruck kommt. Und nur dadurch, dass Christus auch in uns wohnt, haben wir die Möglichkeit, in der Gemeinschaft mit ihm so zu leben, wie das selbst die Jünger zu Lebzeiten nicht konnten. Also wir haben mehr. Können Sie das fassen? Denn als die Jünger, gelehrige Schüler des Messias, des Sohnes Gottes waren, hatten sie immer noch Distanz. Und wenn er nicht da war, dann gab es Probleme. Die Emmaus-Jünger sind ein Beispiel dafür. Erst als sie dem Auferstandenen begegneten, da bekamen sie wieder Mut und Freudigkeit. Aber auch da war Christus noch nicht in ihnen. Und es ist schon erstaunlich, wie viele fast nur die Evangelien bringen. Die sind wunderbar. Aber der erhöhte Christus geht ja noch einen Schritt weiter. Deswegen hat er die Jünger und in Sonderheit den Apostel Paulus mit dieser Botschaft beauftragt. Christus in uns ist sein Thema, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wollen Sie Herrlichkeit? Dann erfahren Sie das durch den Glauben des Christus in uns. Das heißt dann in Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Wir sind Heilige. Müssen wir uns erst durch den Papst heilig sprechen lassen? Entschuldigen Sie, ich bin so ein bisschen provokativ, damit wir mal sehen, was denn da eigentlich verkündigt wird. Dadurch, dass wir von Gott erwählt sind, dass wir sein Volk sind, dass wir Glieder am Leibe des Christus sind, wo er das Haupt ist, sind wir Heilige und Geliebte. Und mit allen Heiligen sollen wir nun Länge, Breite, Höhe und Tiefe erfassen. Zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich kann Ihnen das nicht irgendwie konkret jetzt ausmalen. Das können Sie nur im Glauben erfahren, was der Reichtum des Christus ist, was das Erbe ist. Je weniger diese Botschaft erkannt und erfahren wird, umso mehr geht es ins Oberflächliche. Die schönsten Dome wurden gebaut, als es in der Not der Kirche ganz prekär wurde. Wir können auch umgekehrt folgern, je mehr äußere Zeremonien, je mehr das Äußere drumherum mit viel Tamtam, ich habe nichts gegen Musik, aber mit einer bestimmten Art von Musik wird der Geist getötet. Je mehr also all derartige Angebote in den Methoden, umso weniger der Glaube an diesen Christus. Das ist meine Überzeugung. Die ersten Apostel haben das alle nicht nötig gehabt. Sie haben die Botschaft des Christus, das ist ja dann nachher der dritte Teil, verkündigt in Kraft und Vollmacht. Und es heißt dann noch in Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Christus in uns bedeutet, dass wir in der Kraft des Auferstandenen leben dürfen. Ist Ihnen das eigentlich schon bewusst geworden? Gibt es mehr als das, dass der auferstandene Christus mit seiner Auferstehungskraft in uns lebt? Darum hat der Paulus in Philipper 3 darum gerungen, zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung. Noch nicht die Auferstehung, aber die Kraft der Auferstehung. Die dürfen wir erfahren. Und die erfahren wir nur, je mehr wir das Kreuz bejahen. Keine Auferstehungskraft ohne Kreuz. Prägen sich das ein, ich sage es mir selber auch. Und darum ging es im Leben des Paulus nicht primär um Beseitigung der äußeren Schwierigkeiten, Nöte, Leiden. Ihm wurde gerade vom erhöhten Christus mitgeteilt, lass dir an meiner Gnade, das heißt an meiner Gegenwart in dir genügen, denn meine Kraft wird in dieser Schwachheit vollendet. Wollen wir so schwach sein, kreuzeschwach, dass wir dann die Kraft der Auferstehung erfahren? Das ist letztlich das Problem, was uns alle betrifft, wenn es um Konfliktlösungen ging. Ich habe ja als Pädagoge immer wieder mich um die Frage der Konfliktlösungen in den verschiedenen Situationen mühen müssen und bei Gläubigen in vielen seelsorgerlichen Gesprächen Konflikte, Probleme, Schwierigkeiten. Es gäbe die Probleme nicht, wenn wir alle bereit wären, gesund zu sein, wie Jesus auch war. Mit Paulus zu sagen, ich rühre mich her des Kreuzes, für das ich der Welt und die Welt mir gekreuzigt ist. Die Kraft der Auferstehung erfahren. Und das geschieht aber nur durch den in uns wohnenden Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Entscheidende, was auf die Botschaft des Christus für uns erfolgen soll. Darum ringt Paulus immer wieder. Christus in uns und wir in ihm. An vielen Stellen des Neuen Testaments, in den Briefen steht es immer wieder, wir in ihm und er in uns. Das ist die innigste Gemeinschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann, als Mensch mit dem Gott. Das kann keine andere Religion anbieten. Ich erwähne immer wieder über die Theologie eines Dalai Lama. Der glaubt nicht an einen Schöpfergott. Reinkarnation, also Wiederverkörperung, das ist sein Motto. Ist doch ein elendes Leben, nicht? Wenn ich hier mich anstrengen muss, damit ich in dem nächsten zukünftigen auf einer höheren Ebene wieder erscheine und wenn nicht, dann auf einer niederen, so lange bis endlich irgendein Ziel erreicht ist. Hinduismus, ähnliche Probleme. Liebe Geschwister, was haben wir ein Vorrecht? Christus in uns, und das ist die Hoffnung, die Erwartung der Herrlichkeit, wenn er in uns lebt und die Kraft der Auferstehung uns erfüllt, dann dürfen wir auch wissen, Gott hat uns nicht gegeben, so heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 7, den Geist der Furcht. Das hat Konsequenzen. Nicht den Geist der Furcht, auch im Blick auf die Zukunft, darüber möchte ich morgen noch etwas sagen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, selbst wenn Anfechtungen kommen. Ja, Ängste, Nöte sind immer da in dieser Welt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, Christus für uns. Und der hat gesagt, ihr habt dadurch den Geist der Kraft und der Liebe, und Luther hat übersetzt, der Zucht oder der gesunden Vernunft oder der Besonnenheit. Kraft und Liebe durch den Christus in uns. Und das ist auch das Thema des Apostels Paulus in Römer 8. Ist Christus für uns, wer oder was vermag dann wider uns zu sein? Warum? Weil er wusste, Christus in uns ist der Überwinder und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und dann zählt er all die Widerwärtigkeiten auf, die ihm in seinem Leben begegnet sind und auch begegnen können. Gewaltige Gegensätze, Tod, Leben. Gegenwärtiges, Zukünftiges. Keine Kreatur ist in der Lage, sagt Paulus, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, weil Christus für uns ist und in uns ist. Darum kann er sagen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, weil wir durch das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus eine herrliche neue Perspektive haben. Befassen Sie sich immer wieder doch mit diesen wunderbaren Aussagen. Das ist etwas so Herrliches, Mutmachendes. Das sollten wir auch in unseren Gemeinschaftsstunden uns immer wieder zurufen. In dem Sinne Mut machen, trösten, stärken, dass wir durch die Liebe gewurzelt und gegründet sind. Das sagt Paulus auch in dem Zusammenhang, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und wenn er drin wohnt, gibt es ein geistliches Wachstum. Immer wieder bleibt in ihm. Seid gegründet, gewurzelt, mehr in ihm. Dann wird der innere, der neue Mensch von Tag zu Tag gottgemäß verändert. Der äußere, der wird irgendwann vergehen. Aber die Kraft der Auferstehung ist auch in der Lage, uns hier zu stärken. Solche Perspektiven finden wir nur im Wort Gottes. Das ist für mich Evangelium. Ist mehr als nur errettet zu sein. Und liebe Geschwister, warum brauchen wir das? Das hängt nun auch mit unserer hiesigen und zukünftigen Aufgabe zusammen. Und das ist der dritte Punkt. Christus für uns, Christus in uns und dann auch Christus durch uns. Die meisten, auch derer, die im Werk des Herrn tätig sind, so hat es mal Botschmanni gesagt, arbeiten für das Haus. Er hat ein Schriftchen geschrieben, Dienst für den Herrn oder für das Haus. Und sagt, man ist eifrig dabei, Werke zu gründen, sie zu bestätigen, für Werke da zu sein, für Konfessionen, Denominationen, Gemeinden, Gemeinschaften. Man plant, aktiviert, bringt bestimmte Methoden, Gemeindeaufbau und alles. Sicher mag da einiges Gute dran sein, aber wer von dieser Perspektive her kommt, weiß ja, ohne mich könnt ihr etwas tun? Gar nichts. Ist uns das immer bewusst? Wir verselbstständigen uns leider allzu oft. Und ich sage mir das zuerst, wenn ich hier einen Dienst tue. Tue ich ihn für den Herrn oder für Menschen, für Werke? Und darum geht es nicht um Bewegungen, Konfessionen, Denominationen primär, sondern es geht um die Botschaft des erhöhten Christus
Und die er erwählt hat, die hat er berufen. Wozu? Nach 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, wenn sie echt bekehrt sind, ihm zu dienen. Und immer wieder heißt es dann auch zu warten auf den wiederkommenden Herrn. Darum will ich das hier nochmal sagen. Ich habe darüber auch schon von dieser Stelle aus etliches dazu gesagt. Es gehört zusammen, wenn wir nun auch für den Herrn da sind, dass wir zugleich das Ziel ins Auge fassen. Wenn wir nur wirken, besteht die Gefahr der Betriebsamkeit. Wenn wir nur warten, könnten wir leicht schwärmerisch werden, jetzt angesichts des Jahres 2000. Sie haben sicher gehört, dass um die erste Jahrtausendwende einige, die schwärmerisch waren, weiße Kleider angezogen haben, sind auf einen hohen Berg gestiegen und haben damit gerechnet, jetzt kommt endlich das tausendjährige Friedensreich. Enttäuschung. Bekehrt, um zu dienen und zu warten, gehört zusammen. Und ein Wort, das ich auch immer wieder gern zitiere, möchte ich hier einbringen aus 2. Korinther 1, Vers 20. So viele Verheißungen es gibt, sie sind das Ja und das Amen, in ihm Gott zur Verherrlichung. Wie geht es weiter? Durch uns. Und damit haben wir das Christus durch uns. Aber das Entscheidende ist auch hier, in diesem Satz von der Konstruktion her schon, was geht voraus, ehe wir in Wirksamkeit gesetzt werden? Glaube, Vertrauen, dass alle Zusagen Gottes bereits in ihm das Ja und das Amen sind. Und dann Gott zur Verherrlichung, das muss unsere Devise sein. Wie oft Menschenverherrlichung, wie oft geht es auch im christlichen Raum um Macht, bei Leitern von Gemeinden. Ehre, Ansehen, leider. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Wenn er verherrlicht werden soll und darf, dann werden wir mit hineingenommen, auch in den Auftrag, den diese Gemeinde hat. Und welchen Auftrag haben wir? Jetzt schon alle Völker zu Jüngern, zu Nachfolger zu machen. Wie viele berufen sich auf Matthäus 28? Gewiss darf das im weiteren Sinne praktiziert werden, nur das Ergebnis darf uns nicht enttäuschen. Wenn ich davon ausgehe und das Reich Gottes hier auf Erden bauen will, und das ist leider seit dem 3., 4. Jahrhundert in der Kirchengeschichte, in der damaligen Kirche dominierend gewesen, Reich Gottes hier nach Augustinus, De Civitate Dei, vom Gottesstaat hier auf Erden, dann muss die Konsequenz sein, der Papst will ja auch durch die Kirche evangelisieren, Anno Domini 2000 ist ein Programm, und wissen Sie, was das entscheidende Ziel ist, dass die Menschen wieder in die Kirche kommen. Das ist auch das Programm von Willow Creek, Entkirchlichte in die Kirche zu führen. Das kann nie das primäre Motiv sein, sondern dass Menschen endlich Christus finden. Das aber nicht im Sinne von Massenevangelisationen und Bewegungen, sondern wie heißt die Botschaft für die Gemeinde? 2. Korinther 5. So sind wir Botschafter an Christi statt. Und was sollen wir verkündigen? Lasst euch versöhnen mit Gott, weil die Versöhnung längst geschehen ist. Weil wir durch Christi Tod nach 2. Korinther 5, Vers 18 bereits versöhnt sind, weil der Christus für uns ist, weil er in uns lebt, dürfen wir nun an Christi statt die Aufgabe vollführen. Der Herr hätte ja auch Engel erwählen können, aber sie kennen nicht die Gnade. Was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt zu einem solchen Dienst. Und wie geschieht der? Ich weise immer wieder darauf hin, dass zuerst entscheidend unsere Veränderung durch den Christus in uns sein muss. Christus in uns bewirkt dann auch diesen Dienst zuerst durch das, was wir sind. Und den Spruch haben Sie von mir auch schon öfter gehört. Leider ist es ja so, dass das, was wir sind, lauter redet als das, was wir sagen. Und darum sagt der Paulus, einen Neuling lasset nicht also bald dienen. Es darf einer, der zum Glauben kommt, ein Zeugnis abgeben. Aber es ist leider heute so, und liebe Geschwister, das muss ich auch mal sagen, dass immer mehr in den Gemeinden und Gemeinschaften, und ich erfahre das in vielen Konferenzen, in seelsorgerlichen Gesprächen, es ist oft notvoll, was ich höre, dass die jungen Unerfahrenen in den Gemeinden das Kommando übernehmen. Und auch da, wo ich stehe, erlebe ich das immer wieder. Vordergründige Botschaft der Hauptsache, wir fühlen uns irgendwie wohl. Jugendstunden, ohne dass das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Ich hoffe, hier ist es anders. Spiele, Musik, viel Tingeltangel. Bei großen Jugendkonferenzen, ich habe einen Bericht davon gehört, ging es um so viele äußere Dinge. Man wollte sogar, vielleicht haben Sie davon in der Presse gelesen, durch irgendeine bestimmte Art der Veranstaltung ins Guinness-Buch kommen. Das ist also jenes Buch der Rekorde, in dem sich die Jugendlichen so quasi gegenseitig auf den Schoß gesetzt haben und eine Riesenschlange gebildet haben. Das war mit einem Inhalt der Verkündigung. Wenn unsere Väter der Gemeinschaftsbewegung, die ich erwähnt habe, das miterleben würde. Ne? Ich habe es hier schon erwähnt, ich habe eine Gemeinschaftsveranstaltung mitgemacht, über 2 Stunden. Der Prediger musste sich entschuldigen, dass er gerade nur 25 Minuten reden durfte. Alles andere war vordergründiges Geschehen. Viel Musik mit Tamtam. Es tut mir leid, das ist ein Problem. Und immer mehr kommt das andere Thema dazu, Lehre durch Frauen. Damit bitte sind die Frauen, die hier anwesend sind, nicht abgewertet. Sie haben die gleiche wunderbare Erlösung wie wir, Christus in ihnen. Ich sage nur, wenn wie in einem Körper, ne, und das weiß eine Ärztin, da auf einmal die Organe durcheinander gewürfelt werden, wenn ein inneres Organ nach außen treten würde, das funktionierte nicht. Gott gibt den Frauen ihre Aufgaben. Und ich habe das neulich bei uns jemandem gesagt, ich könnte das von der Schrift hier nicht akzeptieren. Tja, dann wird abgewählt und bleibt nicht mehr am Wort, liebe Geschwister. Was kann dabei herauskommen? Ich habe den Eindruck, all das Missachten klarer, gottgesetzter Wahrheiten führt in die andere Richtung, bringt eine falsche Einheit, eine falsche Kirche, die nachher dem Antichristen anheimfällt. Auch darüber werde ich morgen noch etwas sagen, über die falsche Einheit. Es gibt nur die eine Wahrheit. Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und er ist der Weg und das Leben. Und er ist auch die Auferstehungskraft des Christus. Möchten wir das immer wieder recht erkennen, auch im Dienst, dass wir uns an die geistlichen Regeln halten. Das hat nichts mit Gesetzmäßigkeit zu tun. Und ich möchte auch keine Moral verkündigen. Ich möchte aber bibeltreu sein. Auch Bruder Jubel hat heute Nachmittag noch im kleinen Kreis darüber berichtet, wie er immer mehr Probleme auch in seiner Gemeinde bekommt, die klare biblische Botschaft noch zu bringen. Wie hätten Sie es gern? Das ist doch oft heute die Frage, nicht? Wenn also Marketingmethoden in Verbindung mit der Evangelisation eingeführt werden, dann kann man nur nach den Bedürfnissen der Zuhörer sich richten. Man kommt denen entgegen. Und die Bedürfnisse Gottes kommen erst an zweiter Linie. Dienst für den Herrn. Völlige Erlösung in Christus, das dürfen wir vermitteln. Darum noch einmal die Reihenfolge. Alle Verheißungen sind das Ja und Amen. Wir müssen also vom Wort ausgehen. Und für mich ist das auch eine klare biblische Botschaft. Es kommt niemand zum Sohn, es zieht in der Vater. Können irgendwelche Ersatzmethoden das Ziehen des Vaters kompensieren? glaube an das Wort, dass der Herr Menschen verändert. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen aus der Zeit nach dem Krieg, wo ein englischer Pastor wunderbare Dinge erlebt hat, indem er das Wort Gottes verkündigt hat. Sünder sind errettet worden. Hochstehende Leute kamen zur Umkehr. Wodurch? Nicht durch Pantomime und andere Veranstaltungen, sondern allein durch eine vollmächtige Botschaft. Das möchte ich Ihnen vermitteln, ich möchte es selber praktizieren, das wünsche ich Ihnen auch. Ich bin dankbar, dass viele, auch junge Menschen kommen. Ich hatte im Herbst eine Männerfreizeit, da kamen nur junge Männer, also nicht wegen des anderen Geschlechts. Morgens 1,5 Stunden Bibelarbeit, nachmittags, abends und mit Gebetsgemeinschaft. Ist doch möglich. Ist das eine Botschaft der Versöhnung, die wir zu bringen haben? Ich denke ja. Wir haben also kein Gesetz zu verkündigen, keine Moral, nicht irgendwelchen Tingeltangel zu bringen, nicht Menschen für eine Kirche im Sinne der entsprechenden methodischen Möglichkeiten zu gewinnen, sondern für Christus allein. Und dann werden sie sich irgendwo anschließen, wo eine lebendige Gemeinschaft ist. Ich sage Ihnen ganz offen, ich kann nicht verstehen, ja, dass der Grundsatz auch der Pro-Christ-Evangelisation ist, wenn Katholiken mitmachen, dass die alle wieder in ihre Kirchen zurückgehen, auch die Adventisten zum Beispiel. Ist nach wie vor für mich ein großes Problem bei den Adventisten, weil ja ihre Gründerin eine Vision hatte, von Gott angeblich das Heilmittel bekommen hat. Es sieht in der Christenheit so schlecht aus, weil sie den Sabbat nicht feiert. Ist das der Grund, weshalb es so aussieht? Nein, hier diese Voraussetzungen, die ich geschildert habe, die müssen beachtet werden. Und ich sage nochmal, Gott ist größer und kann durch alle möglichen Methoden hindurch Menschen gewinnen. Aber das entschuldigt ja nicht ein falsches Handhaben der Praxis, um Menschen zu retten. Paulus war so großherzig zu sagen, ich freue mich, wenn nur Christus verkündigt wird. Das hatten einige in der Philippa-Gemeinde getan aus Neid. Aber er sagt doch nun nicht, dass das eine vorbildliche Methode sei. Und es muss deutlich werden, wenn wir diese Botschaft bringen, dass die Zielsetzung klar ist. Ohne eine klare Zielsetzung wird der Weg des Glaubens irgendwo im Abseits enden. Ich habe meinen Referendaren in der Lehrerausbildung immer wieder sagen müssen, sie müssen eine klare Zielsetzung für eine Unterrichtseinheit eine Stunde formulieren. Sie brauchen eine klare Ausgangsbasis und dann können Sie, sprich Methode, den Weg dorthin wählen mit all den Medien und Unterrichtsformen, Verfahren, Techniken. Ist das Ziel nicht klar, ne? Das kennen Sie sicher, dann können Sie so schnell irgendwie auf seine intentionale Schlagseite bringen. Gell? Wie jener Lehrer, nicht der Biologie unterrichtete und sein Lieblingsthema waren die Würmer und als er beim Elefanten war, sagt, ja, der hat einen Elefanten genauso mit Segmenten, wie das bei den Würmern ist, und dann war er bei seinem Lieblingsthema. Und ich habe den Eindruck, das geschieht ja sehr oft auch bei denen, die das Wort verkündigen. Die wollen nicht Lieblingsthemen bringen. Die Botschaft des Kreuzes und der Auferweckung Jesu Christi. Liebe Geschwister, das wollte ich Ihnen mitteilen. Das möchte ich Ihnen mitgeben. Fasse das also noch einmal zusammen, worauf es ankommt. Christus für uns ist die Grundlage, weil er für uns war, den Weg des Kreuzes gegangen ist, weil er uns erlöst hat. Darum dürfen wir Errettete sein. Und wer das glaubt, ist errettet. Aber das ist nach der neutestamentlichen Botschaft noch nicht genug. Errettet sein hat einen Zweck, nämlich eine Dienstfunktion. Das ist ja der dritte Aspekt, dass Christus durch uns die Botschaft der Versöhnung bringen will. Und dazu gehört, dass Christus in uns durch seinen Heiligen Geist wirkt, uns zuvor umgestaltet. dass wir auch geistlich wachsen. Und sehen Sie mal, nicht schon kann vor dem Tode des Ertrinkens in einer gefährlichen Situation retten. Er muss nur im Rettungsschwimmen geübt sein. Und darum ist es wichtig, nicht ein Neuling kann das noch nicht, ein kleines Kind. Oder gerade zeugungsfähig sein, das können eigentlich dann nur geistlich Erwachsene und Väter in Christus. Darum gehört es dazu, diese geistliche Reife, Christus in uns, dass wir gewurzelt, gegründet werden, Länge, Breite, Tiefe und Höhe erfassen und damit den anderen die Botschaft bringen, die heute entscheidend ist. Und das ist keine Botschaft zunächst der Massenbewegung. Paulus ging aus, um ihrer etliche zu gewinnen. Darum sollten wir auch nicht auf Zahlen gucken. Liebe Geschwister, es betrübt mich immer wieder, wenn gemessen wird, wo Gemeinde wächst, nur nach quantitativen Aspekten. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und wie manch ein armer Gemeindepastor wird da unter Druck gesetzt. Bei dem geschieht was, das wird sogar veröffentlicht in Idea, da kommen so viele hundert Leute und bei mir? Paulus hat am Schluss sagen müssen, mich haben sie alle in Asien verlassen. Und der Herr am Kreuz. Es geht also nicht um vordergründige Beurteilungskriterien, sondern um das Wesen. Die Tiefe und die Höhe gehören dazu. Und zu dieser Zielsetzung muss es führen, Christus durch uns wirkend, dass die Glieder am Leibe Jesu Christi vervollständigt werden. Und wenn das der Fall ist, ist dieser Heilsabschnitt zu Ende, dann beginnt Gott wieder mit Israel Geschichte, Heilsgeschichte zu betreiben. Römer Kapitel 11. Wenn die Vollzahl der Gläubigen, sage ich jetzt hinzu, aus den Nationen eingegangen ist. Und wir brauchen diese Konzeption unter diesen drei Aspekten. Für uns, in uns, durch uns wirkt der Christus. Zu dieser Zielsetzung. Und dass wir dann einmal dort erscheinen werden. Und vor dem Preisrichterstuhl wird dann offenbar, ob wir das praktiziert haben oder eigenes aufgebaut haben auf dem Grunde. Holz, Heu, Stoppeln. Holz ist menschlich, Heu ist vergänglich, Stoppeln ist Fruchtleere. Gold, Silber, Edelsteine. Gold ist etwas, was der Herr selber wirkt, Glaube und Treue. Silber steht für Reinheit und Edelstein ist die Herrlichkeit. Das kann nur Gott durch den Christus in uns wirken. Aber wir müssen uns ihm immer wieder zur Verfügung stellen. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine herrliche Botschaft, ist aber auch eine Botschaft, die dem alten Menschen nicht so gefällt, sondern nur von dem praktiziert werden kann, der erfahren hat, Christus in mir. Und wo der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird, bis wir einmal in Herrlichkeit, ohne Flecken und Runzeln, nach dem Bema Christu vor ihm offenbar werden. Das schenke uns der Herr, dass wir das alles bewegen und dass so geistliche Frucht entsteht. Amen.